Das Bekenntnis. Der höchste Richter, durch den alle Glaubensstreitigkeiten zu entscheiden und alle Beschlüsse der Konzilien, Meinungen der Kirchenväter, Lehren der Menschen und privaten Geister zu prüfen sind und auf dessen Urteilsspruch wir uns zu verlassen haben, kann kein anderer sein als der Heilige Geist, der in der Heiligen Schrift redet. Westminster Bekenntnis, Kapitel 1, Abschnitt 10. Einleitung. Lieber Hörer, wir stehen am Ende des ersten Kapitels. 9 Abschnitte lang hat das Westminster Bekenntnis die reformatorische Lehre von der Heiligen Schrift entfaltet, das Licht der Natur genügt nicht, Gott hat sich geoffenbart. Der Kanon umfasst 66 Bücher, die Apokryphen sind ausgeschlossen, die Schrift trägt göttliche Autorität. Der Heilige Geist bezeugt sie innerlich. Sie ist genügsam, klar, allen zugänglich und sie legt sich selbst aus. Nun bündelt das Bekenntnis dies alles in einem Satz, der wie ein Schlussstein das Gewölbe schließt: Wer ist der höchste Richter in allen Fragen des Glaubens? Diese Frage ist keine theologische Spitzfindigkeit. Sie ist die Schicksalsfrage der Christenheit. Wer in der Kirche das letzte Wort hat, der hat die Macht. Wer entscheidet, was rechte Lehre ist, beherrscht die Gewissen. Ein Papst als letzte Instanz knechtet die Kirche. Ein Konzil als letzte Instanz liefert sie der Mehrheit aus. Jeder Einzelne als letzte Instanz lässt sie in 1000 Privatmeinungen zerfallen. Das Westminster-Bekenntnis weist einen anderen Weg, der Heilige Geist, der in der Schrift redet, ist der höchste Richter. Von seinem Urteil gibt es keine Berufung. Wir Schweizer Reformierte haben an dieser Wahrheit besonderen Anteil. In Zürich, Genf, Bern und der Watt setzten unsere Väter ihr Leben daran, dass die Schrift allein letzte Instanz ist. Zwingli predigte im Großmünster nichts als das Wort. Calvin baute die Genfer Kirche auf die Schrift als ihr Fundament. Bullinger schrieb den Gemeinden Europas ins Stammbuch, nicht Konzilien, nicht Traditionen, sondern der Heilige Geist, der durch Propheten und Apostel geredet hat, richtet die Kirche. An dieser Wahrheit hängt alles. Die biblischen Grundlagen. Das Bekenntnis von Westminster fasst das Zeugnis der Schrift selbst zusammen. Der Geist, der die Bibel eingegeben hat, bezeugt in ihr auch ihre letzte Autorität über alle Glaubensfragen. 6 biblische Zeugnisse beleuchten diese Wahrheit von verschiedenen Seiten. Die Apostelgeschichte berichtet von einer Entscheidung, die für die junge Kirche weichenstellend war. In Antiochia waren Heiden zum Glauben gekommen. Sofort erhob sich die Frage, müssen sie das Gesetz Moses halten, die Beschneidung auf sich nehmen? Die Gemeinde war gespalten. Man berief die Apostel und Ältesten nach Jerusalem ein, das erste Konzil der Kirchengeschichte trat zusammen. Petrus berichtete, was Gott unter den Heiden getan hatte. Paulus und Barnabas erzählten von Zeichen und Wundern. Dann stand Jakobus auf und fällte das Urteil. Worauf gründete er es? Nicht auf eine neue Offenbarung, nicht auf seine Amtsautorität als Leiter der Jerusalemer Gemeinde, sondern auf die Schrift, und damit stimmen die Worte der Propheten überein, wie geschrieben steht, danach will ich mich wieder wenden und aufrichten die zerfallene Hütte Davids. Jakobus zitierte den Propheten Amos. Er ließ die Schrift den Ausschlag geben. Was Gott durch den Propheten geredet hatte, bestätigte, was Gott nun unter den Heiden tat. Die Schrift war der Richter, der Apostel ihr Mund. Das ist das Vorbild für alle kirchlichen Versammlungen bis zum jüngsten Tag. Keine Synode, kein Konzil, keine Kirchenleitung darf über die Schrift hinaus entscheiden. Sie hat das Recht und die Pflicht, unter der Schrift, mit der Schrift und nach der Schrift zu entscheiden. Unser Herr Jesus Christus selbst hat die Schrift zur letzten Instanz erhoben. Als die Sadduzäer ihn mit der spitzfindigen Frage nach der Auferstehung bedrängten, antwortete er, ihr irrt, weil ihr weder die Schrift kennt noch die Kraft Gottes. Er tadelt sie nicht, dass sie die Tradition der Ältesten nicht kannten oder die Beschlüsse des Hohen Rates missachteten. Er sagt, ihr irrt, weil ihr die Schrift nicht kennt. Die Wurzel des Irrtums ist Unkenntnis der Schrift, rechte Lehre erwächst aus ihrer rechten Kenntnis. Christus hätte in göttlicher Vollmacht einfach sprechen können. Stattdessen bewies er die Auferstehung aus dem Wort, das Gott am Dornbusch zu Mose gesprochen hatte, ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Der menschgewordene Gottessohn band seine Lehre an die Schrift, um zu zeigen, dass in ihr der Heilige Geist redet. Derselbe Herr ruft seinen Gegnern im Johannesevangelium zu, ihr erforscht die Schrift, denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin, und sie ist es, die von mir zeugt. Christus weist die Pharisäer nicht von der Schrift weg, sondern in sie hinein. Sie lasen eifrig, fanden Christus aber nicht darin, und doch zeugt die Schrift von ihm. Der Herr sagt nicht, die Schrift ist unzureichend, ihr braucht die mündliche Überlieferung. Er sagt nicht, das Lehramt wird euch ihre Bedeutung erschließen. Er sagt, die Schrift selbst zeugt von mir. Das griechische Wort für erforschen trägt einen Doppelsinn, es kann Feststellung und Befehl sein. Sucht ihr die Schrift? Dann sucht recht. Oder, sucht die Schrift. Christus sendet seine Hörer zur Schrift als der Instanz, die ihn bezeugt, mit dem Vorwurf, dass sie ihren Sinn nicht erfassen, weil sie sich dem Zeugnis des Geistes verschließen. Der Apostel Petrus hält die Höchstautorität der Schrift in seinem zweiten Brief mit äußerster Klarheit fest, und so haben wir das prophetische Wort umso fester, und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Petrus hatte auf dem Berg der Verklärung Christi Herrlichkeit mit eigenen Augen gesehen. Er hatte die Stimme des Vaters gehört, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Wenn je ein Mensch das Recht gehabt hätte, seine eigene Erfahrung zur Glaubensgrundlage zu machen, dann Petrus. Und doch schreibt er, wir haben das prophetische Wort umso fester. Die geschriebene Schrift ist gewisser als die höchste geistliche Erfahrung, die ein Apostel machen konnte. Nicht die Vision auf dem Berg ist der Messstab, sondern das Wort der Propheten. Das innere Erlebnis vergeht, das Wort bleibt. Die Erfahrung bestätigt das Wort, ersetzt es aber nicht und richtet es niemals. Der Apostel selbst stellt sich unter die Schrift. Wer sollte es wagen, sich über sie zu stellen? Derselbe Petrus schreibt, wenn jemand redet, so rede er als Aussprüche Gottes. Das griechische Wort ist Logia, im Alten Testament für die Orakel Gottes gebraucht. Petrus verlangt von jedem, der im Namen Gottes redet, dass er Gottes Worte selbst verkündet, nicht eigene Gedanken, nicht Schultraditionen, nicht Gemeindekonventionen. Wie kann ein Mensch wissen, ob er Gottes Worte redet? Indem er sich an die Schrift bindet. Außerhalb der Schrift hat niemand diese Gewissheit. In der Schrift, im demütigen Nachsprechen dessen, was Gott schon gesagt hat, hat der Prediger die Verheißung, dass Gott durch ihn redet. So wird die Schrift zum Richter über alle menschliche Rede von Gott. Schließlich verheißt der Herr Jesus seinen Jüngern den Beistand des Geistes, wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden, und was zukünftig ist, wird er euch verkünden. Diese Verheißung zeigt das innere Band zwischen Geist und Schrift. Der Geist leitet die Apostel in alle Wahrheit, nicht von der Schrift weg, sondern in die Fülle der Wahrheit hinein, die Christus ist und die die Schrift bezeugt. Der Geist redet nicht aus sich selbst, er redet, was er vom Vater und Sohn hört. Die Apostel, vom Geist getrieben, schrieben nieder, was der Geist ihnen eingab. So entstand das Neue Testament als das bleibende Zeugnis des Geistes von Christus. Der Geist, der die Apostel in alle Wahrheit leitete, redet heute in der Schrift zu uns. Wer den Geist von der Schrift trennt, trennt den Lehrer vom Lehrbuch. Wer die Schrift ohne den Geist liest, findet toten Buchstaben. Wer den Geist ohne die Schrift sucht, findet Selbsttäuschung. Was die Westminster-Väter meinten. Die Westminster-Väter schrieben diesen Schlussabschnitt im Jahr 1646. Die Frage nach dem höchsten Richter in Glaubenssachen brannte damals unter den Nägeln. Drei große Gegenpositionen standen ihnen vor Augen, und gegen alle drei richtet sich dieses Bekenntnis mit gleicher Klarheit. Die erste und mächtigste war Rom. Das Konzil von Trient hatte 20 Jahre zuvor, im April 1546, das Verhältnis von Schrift und Tradition festgeschrieben, die Wahrheit des Evangeliums sei in geschriebenen Büchern und in ungeschriebenen Überlieferungen enthalten. Die Tradition steht nach römischer Lehre gleichberechtigt neben der Schrift. Wer legt diese doppelte Quelle authentisch aus? Das kirchliche Lehramt, letztlich der Papst, dem der Heilige Geist verheißen sei, damit er die Kirche unfehlbar in alle Wahrheit leite. Gegen diese Anmaßung erheben die Westminster-Väter Einspruch. Konzilien, Kirchenväter oder ein Papst können niemals höchste Autorität in der Kirche sein. Alle Konzilsbeschlüsse müssen an der Schrift geprüft werden. Die Meinungen der Kirchenväter, die Väter fügen ausdrücklich die Opiniones Patrum ein, sind der Schrift unterworfen. Die Väter der alten Kirche waren weise und fromm, aber nicht inspiriert wie die Propheten und Apostel. Augustin kann irren, Athanasius kann irren. Nur die Schrift irrt nicht. Die zweite Gegenposition war die der Enthusiasten oder Schwärmer, die sich auf unmittelbare Eingebungen des Geistes beriefen und die geschriebene Schrift gering achteten. Luther musste sich in Wittenberg mit den Zwickauer Propheten auseinandersetzen, die behaupteten, Gott rede direkt zu ihnen ohne das Mittel der Schrift. Zwingli kämpfte in Zürich gegen Täufer, die die Kindertaufe mit Berufung auf innere Erleuchtung verwarfen. Die Westminsterväter kannten diese Bewegung und schlossen sie ausdrücklich aus, auch die privaten Geister müssen an der Schrift geprüft werden. Der Geist, der die Schrift eingegeben hat, widerspricht sich nicht. Was ein Mensch als Eingebung des Geistes ausgibt, muss sich vor dem Richterstuhl der Schrift verantworten. Stimmt es mit der Schrift überein? Dann ist es nichts Neues, nur eine Erinnerung an das, was der Geist längst gesagt hat. Stimmt es nicht überein? Dann hat nicht der Heilige Geist geredet, sondern ein anderer. Die dritte Gegenposition war subtiler, doch nicht weniger gefährlich. In England hatte Heinrich der VIII. Sich selbst zum Oberhaupt der Kirche erklärt. Das königliche Suprimat beanspruchte das letzte Wort in Glaubensfragen. Die Kirche von England war in vielem reformiert, blieb aber in der Frage der letzten Autorität zwiespältig. Die Westminsterväter, viele von ihnen Presbyterianer, lehnten es ab, dem König Autorität über die Gewissen einzuräumen. Kein weltlicher Herrscher, sei er noch so fromm, kann Richter in Glaubenssachen sein. Das Bekenntnis erwähnt die Obrigkeit hier nicht ausdrücklich, aber der Grundsatz, dass nur der Heilige Geist in der Schrift höchster Richter ist, schließt jede weltliche Instanz aus. Der König von England, der Rat von Genf, der Bürgermeister von Zürich, sie stehen unter der Schrift, nicht über ihr. Die Formulierung, auf dessen Urteilsspruch wir uns zu verlassen haben, ist ein Bekenntnis völliger Hingabe. Wir erkennen den Heiligen Geist als höchsten Richter an und ruhen in seinem Spruch. Wir appellieren nicht weiter, suchen keine andere Instanz. Wenn der Geist durch die Schrift gesprochen hat, ist die Sache entschieden. Jede weitere Berufung wäre ungehorsam, jedes weitere Verhandeln Auflehnung gegen den Richter der ganzen Erde. Damit schließt sich der Kreis des ersten Kapitels. Die vorangehenden Abschnitte haben gezeigt, die Schrift ist notwendig, weil die natürliche Gotteserkenntnis nicht zum Heil genügt. Ihr Umfang ist bestimmt, ihre Autorität begründet. Sie ist genügsam, klar, zugänglich und legt sich selbst aus. Nun krönt das Bekenntnis dies alles mit der Lehre vom höchsten Richter. Die Schrift ist die letzte Instanz. Von ihrem Spruch gibt es keinen Appell. Sie ist die Norma normans non normata, die Regel, die alles richtet und selbst von nichts gerichtet wird. Theologische Tiefe. Die Lehre vom Heiligen Geist als dem höchsten Richter, der in der Schrift redet, gehört zu den fruchtbarsten Einsichten der reformierten Theologie. Sie bewahrt das Gleichgewicht, das die Reformation zwischen der Freiheit des Geistes und der Bindung an das Wort gefunden hat. Fünf Theologen unseres Bekenntnisses bringen je einen eigenen Aspekt dieser Lehre ans Licht. Johannes Calvin hat das Verhältnis von Geist und Schrift mit einer Klarheit durchdacht, die bis heute Maßstäbe setzt. In seiner Institutio legt er dar, dass der Heilige Geist niemals vom geschriebenen Wort getrennt werden darf, wer den Geist vom Wort trennt, der macht ihn zum Gespenst. Wer das Wort ohne den Geist predigt, der macht es zum toten Buchstaben. Calvin wehrt zwei Irrtümer ab, den römischen und den schwärmerischen. Rom beansprucht den Geist für das Lehramt und stellt es damit über die Schrift. Die Schwärmer beanspruchen den Geist für den Einzelnen und lösen ihn von der Schrift. Gegen Rom sagt Calvin, der Geist ist nicht an ein Amt gebunden, das über der Schrift steht, er redet durch sie. Gegen die Schwärmer, der Geist ist nicht vom Wort losgelöst, er redet niemals an der Schrift vorbei. Das Hören auf den Geist und das Lesen der Schrift sind ein und derselbe Vorgang. Der Geist ist der Lehrer, die Schrift das Lehrbuch. Wer den Lehrer verachtet und nur das Buch liest, bleibt im Unverständnis. Wer das Buch wegwirft und meint, der Lehrer werde ihm alles unmittelbar eingeben, betrübt sich selbst. Calvin vergleicht die Schrift mit einer Brille, sie ist das Mittel, durch das der Geist unsere getrübte Sicht korrigiert und uns Gott erkennen lässt. Ohne Brille bleiben wir blind, aber die Brille ohne den Geist, der sie uns aufsetzt, nützt nichts. Diese austarierte Lehre war für die Westminster-Väter das Fundament ihres letzten Abschnitts. Der Heilige Geist redet durch die Schrift, nicht durch ein kirchliches Amt neben ihr, nicht durch innere Eingebungen an ihr vorbei, sondern durch das Wort, das er selbst eingegeben hat. Ulrich Zwingli hat diesen Grundsatz mit einer Entschlossenheit vertreten, die der Schweizer Reformation ihr Gepräge gab. Als 1523 die erste Zürcher Disputation stattfand, legte er seine 67 Schlussreden vor, die mit dem Bekenntnis zur alleinigen Autorität der Schrift begannen. Der Rat der Stadt sollte entscheiden, ob Zwinglis Predigt rechtmäßig sei. Zwingli ließ keinen Zweifel, weder der Rat noch der Bischof von Konstanz war der Richter. Vor der versammelten Geistlichkeit und Bürgerschaft erklärte er, die Heilige Schrift ist der einzige Richter in Glaubenssachen. Kein Mensch, kein Konzil, keine weltliche Obrigkeit hat das Recht, über Gottes Wort zu urteilen. Der Generalvikar des Bischofs, Johann Fabri, wandte ein, die Kirche brauche einen sichtbaren Richter, sonst entstehe ein Fleischhaken, an dem jeder seine eigene Meinung aufhänge. Zwingli antwortete mit prophetischer Kühnheit, der Heilige Geist selbst ist dieser Richter, und er spricht durch die Schrift. Gottes Wort ist klar. Wo es dunkel scheint, erhellt es sich durch Gebet, fleißiges Studium und Vergleichung mit anderen Stellen. Dafür brauchen wir keinen Papst. Zwinglis Antwort fasst die reformatorische Überzeugung in einen Satz, der Geist und das Wort genügen. Ein Schiedsrichter aus Fleisch und Blut, der sich über die Schrift stellt, verdunkelt, was Gott klar gemacht hat. Heinrich Bullinger, Zwinglis Nachfolger am Großmünster, nahm diese Lehre in das zweite helvetische Bekenntnis auf, das 1566 verfasst wurde und zum gemeinsamen Bekenntnis der reformierten Kirchen der Schweiz, Schottlands, Ungarns und Polens wurde. Bullinger schrieb, wir erkennen als den höchsten und letzten Richter in Glaubenssachen den Heiligen Geist an, der in der Heiligen Schrift redet. Die Reihenfolge ist bezeichnend, zuerst der Geist, dann die Schrift. Der Geist ist der Richter, die Schrift das Mittel, durch das er richtet. Die Kirche wählt diesen Richter nicht, er ist es, und er war es, ehe die Kirche entstand. Die Kirche entsteht aus seinem Wort und besteht durch sein Wort. Das Bekenntnis warnt davor, sich einen anderen Richter zu suchen. Ein Papst, der sich an die Stelle des Geistes setzt, begeht angemaßte Autorität. Ein Konzil, das sich über die Schrift stellt, vergeht sich an Gottes Majestät. Auch die weltliche Obrigkeit, die dem Gewissen Vorschriften macht, die Gottes Wort nicht macht, überschreitet ihre Grenzen. Bullinger lebte zu einer Zeit, als die Zürcher Obrigkeit stark in die Kirche hineinregierte. Sein Bekenntnis zieht diesem Einfluss eine klare Grenze, das letzte Wort hat nicht der Rat, sondern der Geist im Wort. Theodor Beza, Calvins Nachfolger in Genf, verteidigte den Grundsatz des höchsten Richters gegen Angriffe des Lutheraners Jakob Andrae. Dieser warf den Reformierten vor, sie machten jeden Christen zum Privatrichter über die Schrift. Beza antwortete, nicht der einzelne Christ ist der Richter, sondern der Heilige Geist. Der Christ beugt sich demütig unter das, was die Schrift sagt. Die Gemeinschaft der Kirche, die Predigt des Wortes und das Beispiel der Väter helfen ihm dabei. Aber all diese Hilfen sind Werkzeuge, nicht der Richter. Sie tragen das Licht der Schrift weiter, sind aber nicht selbst das Licht. Diese Unterscheidung zwischen dem Richter und seinen Werkzeugen zieht sich durch die ganze reformierte Theologie und bewahrt vor der Verwechslung von göttlicher und menschlicher Autorität. Francis Turretin, der Genfer Theologe der reformierten Orthodoxie, widmete der Frage nach dem Richter in Glaubensstreitigkeiten ein ganzes Kapitel seiner Iunctiarum Theologicarum Institutionis. Er prüft vier Ansprüche Roms, Kirche, Papst, Tradition, Lehramt und verwirft sie alle mit einem Satz, der Heilige Geist, der in der Schrift redet, ist der höchste und unfehlbare Richter. Wenn die Schrift Gottes Wort ist, kann kein Mensch über ihr stehen. Wer sie richtet, richtet Gott. Das lateinische Begriffspaar, das Turretin prägte, ist norma normans non normata, die richtende Regel, die selbst nicht gerichtet wird. Die Schrift ist diese Regel. Alles, was Menschen lehren und beschließen, ist norma normata, eine gerichtete Regel, die an der ersten gemessen werden muss. Das Bekenntnis von Westminster, die Dortrechter Beschlüsse, Calvins Institutio, Zwinglis Predigten, sie alle sind norme normate. Sie haben Autorität, soweit Sie mit der Schrift übereinstimmen, Sie sind nicht die letzte Norm. Archibald Alexander Hodge, dessen Kommentar zu den einflussreichsten Auslegungen des Bekenntnisses zählt, fügte der Lehre einen wichtigen Aspekt hinzu, die gemeinschaftliche Dimension. Der Heilige Geist redet zur ganzen Kirche. Hodge schrieb, die Verheißung des Geistes, der in alle Wahrheit leitet, ist der Kirche als Ganzen gegeben, nicht jedem einzelnen Gläubigen für sich. Deshalb hat das einmütige Zeugnis der Kirche in Bekenntnissen und Synodalbeschlüssen großes Gewicht, solange es sich der Schrift unterwirft. Hodge bewahrt das Gleichgewicht zwischen der Freiheit des Einzelnen und der Verantwortung der Kirche, die Wahrheit gemeinsam zu bekennen. Der Einspruch des Einzelnen gegen das gemeinsame Bekenntnis ist möglich, bedarf aber stärkster Schriftgründe und muss in Demut vorgetragen werden. Ein Gedanke, der sich durch alle diese Zeugnisse zieht, verdient Beachtung: Der Heilige Geist, der in der Schrift redet, ist kein stummer Richter, der stumm auf ein Buch zeigt. Er ist der lebendige Gott, der durch das geschriebene Wort zu den Herzen spricht. Die reformierte Theologie hat stets beides festgehalten: Der Geist redet nicht ohne die Schrift, und er redet nicht an den Menschen vorbei. Prediger und Lehrer sind Werkzeuge, durch die er das Wort trägt. Die Schrift ist das Schwert des Geistes, aber der Geist führt das Schwert. Diese Unterscheidung von Richter und Werkzeug schützt vor zwei Abgründen: der römischen Gefangenschaft, die das Werkzeug mit dem Richter verwechselt, und der schwärmerischen Willkür, die den Richter vom Schwert trennt. Pierre Viret, der Reformator der Watt und enger Freund Calvins, brachte diesen Gedanken in schlichter Weise zum Ausdruck. In seinen Unterredungen verglich er den Heiligen Geist mit einem Richter, der nicht willkürlich entscheidet, sondern nach dem Gesetzbuch, das er selbst geschrieben hat. Der Geist hat sich an sein eigenes Wort gebunden. Darin liegt unsere Sicherheit. Wir wissen, wonach wir gerichtet werden. Das Gesetz liegt offen vor aller Augen. Niemand kann sagen, er habe nicht gewusst, was der Richter forderte. Wir gehen diesem Richter entgegen wie ein Kind, das weiß, was der Vater gesagt hat, und sich an diese Worte klammert. Anwendung für das reformierte Leben. Erstens, erkenne, wer in deinem Leben das letzte Wort hat. Jeder Mensch hat eine letzte Instanz, an der er seine Überzeugungen misst. Für den einen ist es die eigene Vernunft, was er nicht versteht, lehnt er ab, was ihm einleuchtet, nimmt er an. Für den anderen das Gefühl, was ihn anspricht, bewegt, ihm inneren Frieden gibt, das ist wahr. Für den dritten die Tradition, was schon immer so war, was die Väter geglaubt haben, daran hält er fest. Für den vierten die Gemeinschaft, was die Gruppe, die Gemeinde, die Bewegung glaubt, das glaubt er mit. All diese Instanzen sind menschlich. Die Vernunft ist gefallen, das Gefühl trügerisch, die Tradition mit Irrtümern durchsetzt, die Gemeinschaft hat oft geirrt. Der Christ hat einen höheren Richter. Der Heilige Geist, der in der Schrift redet, muss das letzte Wort haben. Nicht was du denkst oder fühlst, nicht was deine Väter dachten oder deine Gemeinde denkt, sondern was der Geist in der Schrift sagt. Frage dich, wenn die Schrift etwas lehrt, das deiner Vernunft widerspricht, wem gibst du recht? Wenn sie etwas gebietet, das deinem Gefühl zuwiderläuft, wem folgst du? Wenn sie etwas verbietet, das deine Tradition erlaubt, wem gehorchst du? Der höchste Richter in deinem Leben zeigt sich nicht an deinen Worten, sondern an deinen Entscheidungen. Zweitens, trenne niemals den Geist von der Schrift und niemals die Schrift vom Geist. Das ist die große reformatorische Weisheit, die vor zwei entgegengesetzten Abgründen bewahrt. Der eine Abgrund heißt Buchstabenglaube. Du liest die Bibel, kennst sie vielleicht auswendig, argumentierst mit ihr, aber dein Herz bleibt kalt. Du hast das Wort, doch der Geist beliebt es nicht. Deine Rechtgläubigkeit ist tot, sie produziert Stolz, Streitsucht und Härte. Die Pharisäer kannten die Schrift besser als jeder andere und erkannten Christus nicht, als er vor ihnen stand. Sie hatten den Geist nicht, der die Schrift öffnet und Christus zeigt. Der andere Abgrund heißt Geistschwärmerei. Du berufst dich auf Eingebungen, innere Stimmen, geistliche Erfahrungen. Du sagst, der Herr hat mir gezeigt, und prüfst nicht, ob es mit der Schrift übereinstimmt. Du läufst neuen Offenbarungen nach und verachtest das geschriebene Wort. Die Täufer zu Zwinglis Zeit beriefen sich auf den Geist und lehnten die Kindertaufe ab, die im Bund Gottes mit Abraham gegründet ist. Ihr Geist war nicht der Heilige Geist. Der wahre Geist widerspricht niemals seinem eigenen Wort. Wer den Geist ohne die Schrift sucht, findet ihn nicht, denn der Geist hat sich an die Schrift gebunden. Wer die Schrift ohne den Geist liest, versteht sie nicht, denn der Geist allein schließt sie auf. Halte beides unauflöslich zusammen. Bitte bei jedem Aufschlagen der Bibel, komm, Heiliger Geist, öffne mir dein Wort. Und wenn eine innere Regung in dir aufsteigt, von der du meinst, sie komme von Gott, prüfe sie sofort, stimmt sie mit der Schrift überein. Der Geist in dir und der Geist in der Schrift sind derselbe. Was dem einen widerspricht, kann nicht vom anderen sein. Drittens, prüfe alle Lehren an der ganzen Schrift. Ein unüberschaubarer Strom religiöser Lehren ergießt sich heute über jeden Christen, Bücher, Podcasts, Predigten, Social-Media-Beiträge, YouTube-Kanäle. Alle beanspruchen, die Wahrheit zu sagen, oder zumindest eine Wahrheit. Wie findest du dich darin zurecht? Das Westminster-Bekenntnis gibt dir den Messstab, prüfe alles an der Schrift. Nicht an einem einzelnen, herausgerissenen Vers, sondern am Zeugnis der ganzen Schrift. Jede Irrlehre beruft sich auf irgendeine Bibelstelle. Der Satan selbst zitierte die Psalmen, als er den Herrn in der Wüste versuchte. Aber er riss den Vers aus dem Zusammenhang und unterschlug, was seiner Verdrehung widersprach. Wer die ganze Schrift kennt, ist gegen solche Verdrehungen gewappnet. Prüfe also nicht nur, ob eine Lehre irgendwo in der Bibel zu stehen scheint, sondern ob sie mit dem Gesamtzeugnis übereinstimmt. Steht sie im Einklang mit dem, was die Schrift klar und vielfach lehrt? Wird sie von anderen, helleren Stellen bestätigt? Oder stützt sie sich auf eine dunkle Stelle und ignoriert 10 klare, die das Gegenteil sagen? Die Berührer prüften die Predigt des Apostels Paulus. Wenn sie die apostolische Verkündigung prüften, wie viel mehr solltest du das Gerede eines beliebigen Internetpredigers prüfen? Stelle nach jeder Predigt und nach jedem Buch die Frage, was sagt die Schrift dazu? Gib dich nicht mit der Antwort eines einzigen Verses zufrieden. Frage weiter, was sagt die ganze Schrift? Viertens, unterwirf dich dem Urteil der Schrift, auch wo es dich schmerzt. Die Schrift richtet zuallererst über dich. Es ist leicht, die Schrift als Waffe gegen fremde Irrtümer zu gebrauchen. Es ist schwer, sich von derselben Schrift im eigenen Leben richten zu lassen. Sie deckt deine Lieblingssünden auf, stellt deine bequemen Gewohnheiten in Frage, fordert Opfer, die du nicht bringen willst. Sie gebietet Vergebung, wo du lieber nachtragend bleibst. Sie verlangt Demut, wo du auf dein Recht pochst. Sie ruft zur Großzügigkeit, wo du lieber festhältst. In solchen Momenten entscheidet sich, wer wirklich der höchste Richter in deinem Leben ist, der Geist in der Schrift oder dein eigener, fromm verbrennter Wille. Der natürliche Mensch liest die Bibel und sucht Bestätigung. Der geistliche Mensch liest sie und sucht Gehorsam. David betete, erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin, und leite mich auf ewigem Wege. Das ist das Gebet eines Menschen, der Gott wirklich zum Richter eingesetzt hat. Er fürchtet die Prüfung nicht, er erbittet sie. Kannst du dieses Gebet aufrichtig nachsprechen? Oder gibt es Bereiche, in denen du die Tür vor dem Richter verschlossen hältst? Der Heilige Geist klopft an jede Tür. Öffne sie, ehe er sie aufbricht. Denn wo du sie verschließt, wird sein Wort dich eines Tages doch richten, und dann nicht zur Buße, sondern zum Gericht. Fünftens, finde Ruhe im Urteilsspruch der Schrift. Das Bekenntnis sagt nicht nur, dass der Geist der Richter ist, es sagt, dass wir uns auf seinen Spruch verlassen sollen. Die englischen Väter wählten das Wort Rest, ruhen. Der Christ ruht im Spruch der Schrift. Er muss nicht weitersuchen, nicht auf neue Offenbarungen warten, nicht von Zweifeln zernagt werden, ob er das Falsche glaubt. Wo die Schrift klar gesprochen hat, hat die Sache ihre Ruhe gefunden. Das ist unschätzbarer Trost. Du musst die Dreieinigkeit nicht verstehen, um an sie zu glauben. Du musst die Erwählung nicht begreifen, um dich ihrer zu getrösten. Du musst die Endzeit nicht enträtseln, um dem Herrn entgegenzuleben. Der Geist hat gesprochen. Sein Wort ist klar, wo es um das Heil geht. Ruhe darin. Es gibt einen tiefen, kindlichen Frieden aus der Gewissheit, so spricht der Herr. Ich muss nicht klüger sein als Gottes Wort, nicht hinter die Schrift zurückfragen, sie nicht verbessern oder ergänzen. Ich muss sie hören, glauben, lieben und tun. In diesem Ruhen liegt das Ende aller Unrast, die den modernen Christen umtreibt. Er läuft von Konferenz zu Konferenz, von Buch zu Buch, von Erfahrung zu Erfahrung und sucht Gewissheit. Dabei hätte er längst Ruhe finden können, wenn er sich unter den Spruch der Schrift gebeugt und darin ausgeruht hätte. Der Geist redet. Hast du es gehört? Dann Glaube und Ruhe. Sechstens, bewahre die reformierte Mitte. Die Versuchung ist groß, von einer Einseitigkeit in die andere zu fallen. Die einen, erschrocken über schwärmerische Willkür, die sich auf den Geist beruft, fliehen in einen toten Konfessionalismus. Sie klammern sich an Bekenntnisschriften, als wären sie inspiriert, zitieren Calvin, als hätte er die Bibel geschrieben, verwechseln die reformierte Tradition mit der reformierten Wahrheit. Das Bekenntnis ist Norma Normata, es steht unter der Schrift. Es ist ein wunderbares Geschenk Gottes an seine Kirche, aber es ist nicht der Richter. Die anderen, erschrocken über toten Buchstaben glauben, fliehen in ein ungebundenes Geistchristentum. Sie wollen keine Dogmen, keine Bekenntnisse, keine festen Formulierungen, nur den Geist, der weht, wo er will. Aber indem sie das Bekenntnis verachten, verachten sie das Werk des Geistes in der Kirchengeschichte, der die Väter in die Wahrheit geleitet hat. Die reformierte Mitte hält beides fest, die Schrift allein ist höchster Richter. Aber die Auslegung der Schrift durch die Kirche in Bekenntnissen und Konzilien ist unschätzbare Hilfe, diesen Richter recht zu hören. Verachte nicht, was der Geist deinen Vätern gezeigt hat. Verwechsle es nicht mit dem, was der Geist selbst gesagt hat. Lies die Bibel mit den Vätern, nie über den Vätern. Lass dir von Calvin, Zwingli, Bullinger und allen treuen Auslegern helfen, die Schrift zu verstehen. Wenn du vor dem Richter stehst, lass die Schrift selbst das letzte Wort haben. Dann wird der Heilige Geist durch sein Wort dein Herz richten, trösten, leiten und heiligen als der beste, weiseste und barmherzigste Richter, den eine verlorene Seele sich wünschen kann. Gebet. Herr, himmlischer Vater, du hast uns dein Wort gegeben als das vollkommene Zeugnis deines Willens. Wir danken dir, dass du nicht im Verborgenen geblieben bist, sondern zu uns geredet hast durch die Propheten und Apostel, und dass dein Heiliger Geist uns dieses Wort bis heute rein und unverfälscht bewahrt hat. Wir bekennen dir, dass wir so oft andere Richter über uns gesetzt haben. Wir haben auf die Stimme der Vernunft gehört, wenn sie deinem Wort widersprach. Wir haben uns von Gefühlen leiten lassen statt von deinen Geboten. Wir haben uns der Tradition gebeugt, wo sie dein Wort verdunkelte. Wir haben Menschen zu Richtern über unser Gewissen gemacht, denen diese Autorität nicht zusteht. Vergib uns diesen Ungehorsam. Lehre uns, keinen anderen Richter über unseren Glauben anzuerkennen als dich allein. Herr Jesus Christus, du bist das fleischgewordene Wort. In dir hat der Vater vollkommen zu uns geredet. Du hast die Schrift geöffnet und den Jüngern gezeigt, was von dir geschrieben steht. Du hast den Geist verheißen, der deine Gemeinde in alle Wahrheit leitet. Wir bitten dich, öffne auch uns die Schrift. Lass uns dich darin finden auf jeder Seite, in jedem Buch, von Mose bis zur Offenbarung. Bewahre uns vor einer Schriftlektüre, die dich nicht sucht und darum das Leben verfehlt. Heiliger Geist, wir preisen dich als den höchsten Richter in allen Fragen des Glaubens. Du hast die heiligen Männer Gottes getrieben, das Wort aufzuschreiben. Du erleuchtest unsere verdunkelten Herzen, es zu verstehen. Du legst es uns aus, indem du uns Christus zeigst und uns in die Wahrheit leitest. Wir bitten dich, rede durch die Schrift zu uns, jeden Tag neu. Wenn wir in Versuchung stehen, erinnere uns an dein Wort. Wenn wir unter der Last der Sünde seufzen, tröste uns mit deinem Evangelium. Wenn wir über der Führung Gottes verzweifeln, festige uns durch deine Verheißungen. Lass uns nie meinen, dich ohne die Schrift zu haben, und lass uns nie die Schrift ohne dich lesen. Lehre uns, unter deinem Urteil zu ruhen. Schenke uns den Frieden, der aus der Gewissheit kommt, so spricht der Herr. Nimm von uns die Unrast, die immer neue Offenbarungen sucht. Gib uns die Demut, die sich mit dem begnügt, was du geoffenbart hast. Lass uns nicht über das hinausgehen, was geschrieben steht, und nicht zurückbleiben hinter dem, was du uns klar gezeigt hast. Bewahre deine ganze Kirche vor dem Irrtum von rechts und von links. Wo sie dem Papst die Ehre gibt, die dir gebührt, rüttle sie auf. Wo sie menschliche Traditionen auf die Höhe deines Wortes erhebt, führe sie zurück. Wo sie in toter Rechtgläubigkeit erstarrt, hauche ihr neues Leben ein. Wo sie in schwärmerische Willkür abgleitet, binde sie an dein geschriebenes Wort. Wir vertrauen uns deinem Richterspruch an, gnädiger Gott. Richte du unsere Gedanken und Werke, Worte und Pläne. Wir wissen, dass wir nach deinem Wort gerichtet werden am jüngsten Tag. Das macht uns ernst, aber nicht verzweifelt. Denn dasselbe Wort, das uns richtet, verkündet auch den Richter, der für uns in den Tod gegangen ist. Jesus Christus hat unser Urteil getragen. Dein Geist bezeugt es uns in der Schrift. So richten wir uns auf an dem Tag, da alles Fleisch vor dir erscheinen muss, nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf die deines Sohnes. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in unseren Herzen. Amen.